Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der US-Geheimdienst NSA gerät immer stärker in die Kritik. Jetzt wurde bekannt, dass Deutschland offenbar viel umfangreicher überwacht wird als bislang angenommen. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel ist die Bundesrepublik das Land in Europa, das am stärksten ausgespäht wird. Jeden Monat kontrolliere und speichere die NSA millionenfach Telefon- und Internetverbindungen.
In Frankfurt am Main liegt ein Hauptknotenpunkt für den internationalen Datenverkehr. Laut einem Bericht des Spiegel zapft der US-Geheimdienst NSA diesen und andere Knotenpunkte an und schöpft auf diesem Weg in Deutschland monatlich rund eine 500 Milliarden Kommunikationsverbindungen, Telefonate, E-Mails und SMS ab. Geheimpapiere, die der Ex-NSA-Mitarbeiter Snowden preisgab und die Spiegel und Guardian einsehen konnten, belegen offenbar, dass die Behörde Deutschland als höchst abhörrelevant einstuft und weltweit nur wenige Staaten, etwa Iran und Pakistan, noch stärker überwacht. Stufe Gelb stehe für wichtige Abhörziele wie Afghanistan und in Europa nur für Deutschland. Die Spitzenkandidatin der Grünen zeigt sich im ARD-Sommerinterview schockiert.
Ich finde es absolut erschreckend und jetzt muss zunächst mal geklärt werden, was tatsächlich passiert ist. Ich finde, im Europaparlament muss es einen Untersuchungsausschuss geben.
Ähnlich reagieren heute alle Parteien im Bundestag. Nur ungern aber sprechen sie darüber, dass auch der deutsche Auslandsgeheimdienst BND auf Genehmigung der zuständigen Parlamentskommission einen Teil des internationalen Datenverkehrs über Knotenpunkte abhören darf, wie der Kommissionsvorsitzende einräumt.
Es gibt eine Kapazitätsgrenze, die im Gesetz vorgegeben ist, nämlich 20%. Die wird so gut wie nie erreicht. Im Großen und Ganzen pendelt der BND bei 5%.
Und er agiere parlamentarisch streng kontrolliert, argumentiert die Justizministerin. Er speichere keine Daten deutscher Bürger und auch andere nur sehr begrenzt. Stimmten die Informationen, habe das Spähprogramm der NSA eine völlig andere und unzulässige Dimension.
Natürlich versuchen Geheimdienste, Informationen zu gewinnen. Das ist ihre Aufgabe. Es geht um Maß, Umfang und um rechtliche Legitimation. Von daher ist eben nicht alles gleich, was da Geheimdienste machen.
Sogar das Kanzleramt könnte ins Fadenkreuz der NSA geraten sein, heißt es in den Medienberichten.
Allein solche Spekulationen zeigen, liefert die USA der Bundesregierung nicht belastbare Informationen über ihr Spähprogramm, könnte das transatlantische Verhältnis ernsthaft beschädigt werden.
Mehr zu den Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA und den Reaktionen auf die Aussperraktionen finden Sie auf tagesschau.de. In Ägypten demonstrieren mehrere hunderttausend Menschen gegen Präsident Morsi. Er hat heute vor einem Jahr sein Amt angetreten. Seine Kritiker werfen ihm vor, die Macht der islamistischen Muslimbruderschaft auszubauen und fordern seinen Rücktritt. Im ganzen Land wurden vor wichtigen Gebäuden Polizisten und Soldaten zusammengezogen. In den vergangenen Tagen waren bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern Morsis mehrere Menschen ums Leben gekommen.
Kairo am Jahrestag von Präsident Morsis Amtsübernahme. Hunderttausende haben sich, wie hier auf dem symbolträchtigen Tahrirplatz, in der Hauptstadt eingefunden. Die Opposition, die an diesem Platz den früheren Diktator Mubarak gestürzt hatte, will auch den Islamisten Morsi aus dem Amt jagen. Angst vor Gewalt auf beiden Seiten. Selbst wenn die Islamisten uns angreifen sollten, sagt dieser Liberale, werden wir nicht zurückschlagen. Wir sind nicht gewalttätig. Wir rufen das Militär dazu auf, einzugreifen. Den Präsidenten werfen seine Kritiker vor, die Demokratie verraten zu haben zugunsten seiner religiösen Anhängerschaft. Zudem sei er für die wirtschaftliche Misere Ägyptens verantwortlich. Das Militär hat die Kasernen verlassen und begonnen, strategisch wichtige Punkte zu sichern für den Fall, dass die Ausschreitungen eskalieren. Morsi war vollkommen respektlos, nicht nur der Opposition, sondern auch weiten Teilen der Gesellschaft gegenüber. Christliche Kopten, die Frauen, die Liste ist lang. Stadtteil Nasr City, Versammlungsort der Anhänger Morsis. Sie wollen ihren Präsidenten verteidigen. Diese religiös denkenden Ägypter nennen die politischen Oppositionellen Verräter. Wir haben unseren Präsidenten demokratisch gewählt und die Welt war Zeuge. Die Opposition hat die Demokratie über den Haufen geworfen. Trotz der unversöhnlichen Gegensätze zwischen Anhängern und Gegnern Morsis, noch ist es friedlich geblieben. Die beiden verfeindeten Lager sind noch nicht aufeinander geprallt. Für die Nacht aber ist damit zu rechnen.
Zur aktuellen Lage in Ägypten jetzt aus Kairo unser Korrespondent Thomas Aders.
Seit der Revolution vor 2,5 Jahren waren noch nie so viele Menschen auf den Straßen wie heute. Selbst der riesige Tahrirplatz reicht nicht aus, um die Demonstranten abzufüllen. Die stehen bis weit in die Seitengassen hinein. Massenproteste, ein riesiger Massenprotest gegen den Islamisten Morsi, dem man alle Probleme Ägyptens vorwirft. Auf der anderen Seite, die Anhänger Morsi stehen treu zu ihm und sagen, die Oppositionellen sollen die demokratischen Regeln einhalten. Hau ab Morsi, sagen die Oppositionellen, wir verteidigen die Revolution, sagen seine Anhänger Morsis. Der Präsidentenpalast, dort konnte es zur Konfrontation zwischen den beiden verfeindeten Lagern kommen. Und wir haben heute Nachmittag auf den Straßen beobachtet, dass einige Anhänger sich bereits bewaffnet hatten mit Knüppeln und mit Schusswaffen. Die Lage bleibt explosiv.
US-Außenminister Kerry sieht nach tagelangen Vermittlungsbemühungen im Nahostkonflikt Fortschritte auf dem Weg zu Friedensgesprächen. Am Ende seiner 5. Nahostreise in diesem Jahr sagte Kerry, eine Wiederaufnahme direkter Verhandlungen sei in Reichweite. 3-mal war er mit Palästinenserpräsident Abbas und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zusammengekommen. Die palästinensische Seite betonte, es sei noch kein Durchbruch erzielt worden. Israels Regierungschef Netanyahu bekräftigte seine Bereitschaft, sofort Verhandlungen mit den Palästinensern aufzunehmen, allerdings ohne Vorbedingungen.
US-Präsident Obama hat auf seiner Südafrika-Reise das Gefängnis besucht, in dem Nelson Mandela und andere Gegner des Apartheid-Regimes über Jahre inhaftiert waren. Auf Robben Island, vor der Küste Kapstadts, besichtigte Obama mit seiner Familie die ehemalige Zelle Mandelas. Er sei tief berührt von den mutigen Männern, die der Ungerechtigkeit die Stirn geboten hätten, so Obama. Der Gesundheitszustand des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Mandela gilt weiter als kritisch. In Peshawar im Nordwesten Pakistans sind bei der Explosion einer Autobombe mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Anschlag galt offenbar einer Patrouille der Grenztruppen. Die Opfer seien aber vor allem Zivilisten, teilte die Polizei mit. Sie vermutet die radikal-islamischen Taliban hinter der Tat. In der Stadt Quetta im Südwesten des Landes riss ein Selbstmordattentäter mindestens 18 Menschen mit in den Tod.
Der russische Präsident Putin hat das umstrittene Gesetz gegen sogenannte homosexuellen Propaganda unterzeichnet. Es sieht hohe Geldstrafen vor, wenn im Beisein von Kindern über Homosexualität gesprochen wird. Das Gesetz schließt auch Ausländer ein, die zu Kundgebungen von Schwulen oder Lesben nach Russland reisen. In westlichen Ländern ist das neue Recht scharf kritisiert worden. Solche Gesetze schürten Hass gegen Homosexuelle. Kroatien wird um Mitternacht als 28. Mitglied in die Europäische Union aufgenommen. Es ist mit seinen 4,5 Millionen Einwohnern nach Slowenien das zweite EU-Mitgliedsland aus dem ehemaligen Jugoslawien. Europäische Politiker gratulierten Kroatien, mahnten aber gleichzeitig weitere Reformen an, vor allem in Fragen der Rechtssicherheit und der Korruptionsbekämpfung.
Zagreb am Tag vor dem EU-Beitritt. Es herrscht leichte Sommersonntagsstimmung. Keine Euphorie, aber schön gemacht hat sich die kroatische Hauptstadt doch. Präsentiert stolz das europäische Erbe aus der Zeit der K&K-Monarchie, dem hohen Besuch, der heute ankam. Regierungschefs und Minister aus ganz Europa und sogar der serbische Präsident Nikolic ist erstmals wieder bei den ehemaligen Kriegsgegnern. Ich bin Kriegsveteran und freue mich, dass wir EU-Mitglied werden. Ich hoffe, dass es wirtschaftlich endlich aufwärts geht. Im Moment lebe ich vom Pfandflaschen sammeln. Das machen in Zagreb jetzt immer mehr. Und er verkauft immer weniger Maiskolben. Die kroatische Wirtschaft stagniert seit 5 Jahren. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 20%. Für viele ist ein Maiskolben fast schon ein Luxus. Die Beitrittsfeier auf dem Jelačić-Platz gegen Mitternacht wird ohne die deutsche Bundeskanzlerin Merkel stattfinden, die kurzfristig abgesagt hat. Seitdem spekulieren die enttäuschten Kroaten darüber, ob dies aus Protest gegen die Regierung geschehen sei, weil das Justizsystem noch nicht europäischen Normen entspreche. Stimmt nicht, kein Protest, nur Terminschwierigkeiten, betont ihr Vertreter, sagt aber auch:
Sie sehen ja an der jetzigen Situation, Schuldenkrise, Staatsschuldenkrise, Vertrauenskrise in manche Bereiche der europäischen Politik, dass man mit dem Beitritt mitnichten in Anführungszeichen fertig ist.
Der eingeschlagene Reformprozess muss weitergehen. Das ist die allgemeine Botschaft an Kroatien. Und die Kroaten hoffen, dass man ihren Beitritt nicht nur unter wirtschaftlichen Perspektiven sieht, sondern als Beitrag zum Friedensprojekt Europa.
In der Münchner Innenstadt hat die Polizei ein Camp von Asylbewerbern geräumt. Mehr als 40 von ihnen wurden vorübergehend in Krankenhäuser gebracht. Sie waren seit einer Woche im Hungerstreik und hatten sich seit Dienstag auch geweigert zu trinken. Mit der Aktion wollten die Flüchtlinge die Anerkennung ihrer Asylanträge erzwingen. Ein Vermittlungsversuch des früheren SPD-Chefs Vogel und des ehemaligen Landtagspräsidenten Glück von der CSU war zuvor gescheitert.
Es ging um die Rettung von Menschenleben, als das Protestcamp am Münchner Rindermarkt heute Morgen gegen 5 Uhr geräumt wurde. Und es war knapp. Einen Asylsuchenden fanden die Einsatzkräfte bewusstlos unter einer Decke. Insgesamt 44 Menschen mussten sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden, unter ihnen auch 3 Kinder. Für Münchens Oberbürgermeister Ude und Bayerns Innenminister Herrmann war die Räumung das letzte Mittel.
Wir respektieren das Versammlungsrecht, das ist keine Frage. Aber das Leben von Menschen aufs Spiel zu setzen, um politische Forderungen durchzusetzen, das ist nicht okay.
In der Sache waren sich alle Verantwortlichen einig. Trotzdem müsse sich am Asylverfahren nun etwas ändern, fordert Ude.
Ich glaube, dass die Residenzpflicht gelockert werden muss und die Arbeitserlaubnis schneller und früher erteilt werden sollte. Und die Unterkünfte sind gerade in Bayern wirklich unverträglich und unzumutbar.
Am Nachmittag wieder Proteste am Rindermarkt. Dieser Mann war am Hungerstreik beteiligt und kritisiert den Polizeieinsatz. In Deutschland wird immer viel über Demokratie geredet. Wir haben diese Demokratie heute Morgen um 5 Uhr erlebt. Knapp 350 Beamte waren bei der Räumung im Einsatz. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben allerdings niemand. Ein weiterer Tag ohne Wasser und Nahrung aber hätte vielleicht Menschenleben gekostet.
Handytelefonate und mobiles Internetsurfen im Ausland werden von morgen an günstiger. Auf Druck der EU-Kommission müssen die Telekom-Firmen die sogenannten Roaming-Gebühren erneut senken und neue Preisobergrenzen einhalten. So sinkt der Minutenpreis für Handygespräche zwischen EU-Ländern auf maximal 24 Cent pro Minute ohne Mehrwertsteuer. Auch die Gebühren für SMS werden gesenkt auf maximal 9 Cent. Und für die mobile Internetnutzung dürfen Mobilfunkunternehmen künftig nicht mehr als 45 Cent pro Megabyte übertragener Daten verlangen. Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat das Rennen in Silverstone gewonnen. Er siegte vor dem Australier Mark Webber und dem Spanier Fernando Alonso. Der Gesamtführende Sebastian Vettel schied vorzeitig aus.
Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Silverstone beeinflussen überforderte Reifen den Rennausgang. Dem bis dahin führenden Lewis Hamilton zerplatzt der Traum vom Heimsieg noch in der Anfangsphase. Innerhalb von nur wenigen Umläufen sind 3 beinahe identische Defekte der Hinterreifen zu beobachten. Das Rennen wird deswegen aus Sicherheitsgründen über mehrere Runden vom Safety Car geleitet. Nach dem Neustart führt Sebastian Vettel über weite Strecken das Feld an, fällt dann aber aufgrund eines Getriebeschadens aus. Am Ende gewinnt Nico Rosberg sein 2. Saisonrennen. Der Präsident des Weltmotorsportverbandes FIA hat bereits für nächste Woche ein Treffen mit dem Reifenhersteller anberaumt, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden.
Nick Skelton gewinnt den mit 1 Million Euro dotierten großen Preis im Springreiten beim CIO in Aachen. Der Brite setzt sich mit Big Star im entscheidenden Stechen durch, das nur 3 Paare erreichen. Die Schweizerin Sprunger und der Franzose Delavaux verweist der Mannschafts-Olympiasieger von London dabei auf die nächsten Plätze. Skelton gewinnt zum 4. Mal diesen schweren Klassiker des Springsports und kassiert dafür 330.000 Euro Preisgeld. Den Sprung in die entscheidende Runde verpasste der deutsche Meister Daniel Deusser nur sehr knapp. Er hat in beiden Umläufen zuvor lediglich einen Zeitstrafpunkt und wurde als bester Deutscher 4.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 1. Juli.
Die Kaltfront eines Tiefs bei Island sorgt im Norden Deutschlands für wechselhaftes Wetter. Weiter südlich wird es unter Hochdruckeinfluss deutlich freundlicher und auch wärmer. In der Nacht halten sich im Norden und Nordosten Wolken mit etwas Regen, sonst ist es oft nur locker bewölkt oder klar und trocken. Am Tag gibt's im Westen und Norden, später auch in der Mitte mal mehr, mal weniger Wolken und vor allem am Nachmittag einige Schauer, zum Teil mit Blitz und Donner. Im übrigen Land zeigt sich häufiger die Sonne und es bleibt meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten zeitweise frisch, in Schauer- und Gewitternähe starke bis stürmische Böen. Heute Nacht im Südosten 5 bis 8, im Emsland bis 14 Grad. Morgen Temperaturen von 16 Grad in Nordfriesland bis 27 Grad am Oberrhein. Am Dienstag verbreitet eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, besonders in der Südhälfte, einzelne Schauer und Gewitter. Mittwoch und Donnerstag mal Sonne, mal Wolken, gebietsweise Schauer. Vor allem Richtung Osten sind auch Gewitter unterwegs.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.45 Uhr mit folgenden Tagesthemen. Angst vor Eskalation, die Nacht der Massenproteste in Ägypten und Spionageskandal, die Vertrauenskrise im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.